Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Traditionell Unkonventionell. Wir, das heißt das Team des Gleichstellungsbüros der Universität Leipzig, laden uns jeden Monat spannende Gäste in unsere gute Stube ein, um mit diesen spannenden Menschen über das Thema Diversität oder Vielfalt ein wenig ins Gespräch zu kommen. Wir versuchen, dieses vermeintlich akademische Thema ein wenig stärker in unser aller Alltag einzubetten. Dieser Podcast wird zwar an einer Wissenschaftseinrichtung, sogar an der zweitältesten Universität Deutschlands aufgezeichnet, aber er soll keinesfalls ein langweiliger Wissenschaftspodcast sein. Mein Name ist Georg Teichert, ich bin Gleichstellungsbeauftragter der Universität und der Gastgeber dieses Podcasts. Die zweite Folge zeichnen wir unter besonderen Bedingungen auf. Wir sind nämlich im zweiten Lockdown. Das heißt, der Gast, den wir uns heute eingeladen haben, ist leider nicht direkt neben mir. Wir befinden uns auch nicht im wunderbaren Universitätsarchiv Leipzig, sondern ich habe Platz genommen hier in meinem eigenen Büro, hier im Gleichstellungsbüro der Universität Leipzig und im absolut Corona-tauglichen Sicherheitsabstand online zugeschaltet, ist uns der Gast der ersten Sendung. Ich hoffe, ihm geht es genauso mir und er hat sich entsprechend präpariert mit dem ein oder anderen Heißgetränk, einem Schluck Wasser und sozusagen spannenden Gesprächsinhalten, die wir in den nächsten Minuten gemeinsam erörtern werden. Ich freue mich sehr, dass er heute zugesagt hat. Er ist Schriftsteller, Übersetzer, Spoken-Word-Künstler, wobei ich keine Ahnung habe, was das tatsächlich ist, aber vielleicht kommen wir darüber auch noch ein bisschen ins Gespräch. Und er promoviert über Performance Poetry in queeren Kontexten an der Universität der Künste in Berlin. Lieber Jérôme Robinet, herzlich willkommen bei Traditionell Unkonventionell. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Georg. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich verrate jetzt ein kleines Geheimnis. Wir zeichnen diesen Podcast ja sozusagen nach einer Lesung auf, die du für uns schon durchgeführt hast im Rahmen unserer Vortragsreihe Wer ist dieser Herr Gender? Wie geht's dir jetzt nach den anderthalb Stunden Lesung, die du gerade schon hinter dir hast?
Ich könnte tatsächlich auf diese Wiese mich hinlegen und mal ein kurzes Nickerchen machen. Aber ich bin auch energetisiert.
Das ist schon mal gut. Also für die ZuhörerInnen, die sozusagen uns jetzt zuhören und nicht zusehen, Jérôme sitzt vor einem wunderbaren Porträt. Ist das eine Alpenlandschaft, eine Wiese oder?
Ja, es ist eine Alpenlandschaft.
Hat das einen besonderen Grund, warum das da hängt, Jérôme?
Das ist meine Sehnsucht nach Natur. Die ich mir so erfülle, indem ich Natur in meiner Wohnung hänge.
Okay, das ist in Berlin wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, auch sozusagen ein bisschen Natur zu haben. Wir sind in Leipzig auch eine sehr, sehr grüne Stadt. Warst du eigentlich schon mal in Leipzig, Jérôme?
Ja, schon. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die in Leipzig wohnt und bin, würde ich sagen, dreimal im Jahr dort.
Das ist natürlich viel zu selten für die wunderschönste Stadt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber es gibt mir zumindest Hoffnung, dass ich die Gelegenheit habe, bei deinem nächsten Leipzig-Besuch mir dein Buch noch signieren zu lassen. Darüber kommen wir dann nachher noch ins Gespräch. Jérôme, ich habe gesagt, du bist Schriftsteller, Übersetzer und Spoken-Word-Künstler. Erste Frage, was ist ein Spoken-Word-Künstler?
Spoken-Word, die kurze Fassung ist, das ist mündliche Literatur. Also Literatur, die auf einer Bühne vorgetragen wird. Vielleicht kennst du das Veranstaltungsformat Poetry Slam.
Ja.
Weil Spoken Word ist es Poetry Slam ohne Wettbewerbscharakter. Sprich, wir haben eine begrenzte Zeit auf der Bühne. Wir sollen selbstverfasste Texte vortragen, werden aber nicht bewertet, also nicht im Wettkampf gegeneinander antreten.
Ah, verstehe. Sozusagen ist der Text steht doch mehr im Vordergrund und weniger der Wettbewerb.
Genau.
Du lebst in Berlin, bist da aber nicht geboren. Jedenfalls meint man, wenn man deine Stimme hört, dass das jetzt nicht nach einem Ur-Berliner Dialekt klingt, sondern, wie ich persönlich finde, viel angenehmer. Woher kommst du denn ursprünglich?
Ich bin in Frankreich geboren und dort aufgewachsen. Und als ich 20 war ungefähr, bin ich nach Deutschland gezogen.
Und direkt nach Berlin oder woanders noch hin? Oder?
Ja, ich war Au-pair Pair-Mädchen zu der Zeit in Frohnau, weil in Frohnau, das ist im Norden. Und nach diesem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich in die Stadt verliebt. Ich hatte gespürt, dass ich dort oder hier die Möglichkeit habe, mich zu entfalten. Und bin nach meinem Studium dann einfach wieder hierher gezogen.
Wo hast du denn und was hast du und wo und studiert?
Ich habe ursprünglich Übersetzen studiert in Belgien. Und zwar für die Sprachen Deutsch, Spanisch und in die französische Muttersprache. Und dann habe ich in Berlin einen Master in kreatives Schreiben studiert. An der Alice Salomon Hochschule, da war so, ich glaube, 15 Jahre später.
Jahrgang. Jetzt promovierst du dort auch an der Alice Salomon Hochschule?
Ich promoviere an der Universität der Künste Berlin.
UdK, genau.
Genau.
Ah, okay. Und über Performance Poetry in queeren Kontexten. Wenn du jetzt in Leipzig auf dem Marktplatz wärst und dort jemanden erklären müsstest, was dein Promotionsthema ist, ohne sozusagen, dass die Person aus dem akademischen Kontext ist, wie würdest du das in 3 Sätzen zusammenfassen?
Ich würde sagen, es geht darum, diese mündliche Art, Texte zu vermitteln, also literarische Texte zu vermitteln, zu untersuchen, aber spezifisch im Kontext, wo, ich würde sagen, wahrscheinlich schwule, Lesben und Transmenschen auftreten, also auf der Bühne präsent sind, aber auch im Publikum. Und was das Kollektiv ausmacht, ob das zu einer Art Empowerment führen kann, also Ermächtigung der beiden AkteurInnen, also der beiden im Sinne von Publikum und PoetInnen.
Das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Ich habe ja bei der Recherche dann sozusagen ein paar Sachen gelesen, Interviews gelesen, und dann überlegt man sich immer, wie man Personen vorstellt. Ich glaube, auf deiner Homepage stand da noch eine sehr wesentliche Information, die ich jetzt unterschlagen habe. Robinet lebt seit 1999 in Deutschland und seit 2010 mit einer Katze. Wo ist die Katze noch und wo ist die heute Abend?
Sie ist kamerascheu. Sie schläft irgendwo, aber sie ist noch da. Sie freut sich, okay, dass ich mich nicht permanent um sie kümmere. Ja, ich bin Katzenliebhaber.
Aber es ist nur eine Katze oder mehrere?
Ja, das ist eine Einzelkatze.
Eine Einzelkatze. Okay, traditionell unkonventionell ist auch ein Tierliebhaber-Podcast, von daher passt das. Ich habe ja auch gesagt, du bist Autor und wir reden gleich noch über dein aktuelles Buch. Du hast aber 2015 schon ein Buch geschrieben, Das Licht ist weder gerecht noch ungerecht. Wie kam es zu dem Buch? Weil das unterscheidet sich ja dann doch von dem Werk von 2019 in erheblichem Maße?
Das ist eine Sammlung von Texten, die ich entweder tatsächlich als Spoken Word Texte immer wieder auf Bühnen vorgetragen habe und die unter anderem von der Person, die den Verlag gegründet hat, die Person hat diese Texte erlebt und hatte ein großes Interesse, sie zu verlegen. Und dann habe ich in meine Schubladen geguckt, was könnte noch dazu passen. Und ich mag eine Mischung von Genres. Also unterschiedliche Gattungen sind da in diesem Sammelband vertreten. Es sind nicht nur Spoken Word Texte, sondern auch eine Kurzgeschichte und auch ein Theatermonolog.
Und ein Zyklus lyrischer Prosa. Und dann hast du 4 Jahre später, nämlich das Buch ist 2015 erschienen, Das Licht ist weder gerecht noch ungerecht, und 4 Jahre später erschien dann das Buch, über das wir heute sprechen wollen, was ich sagen würde, kein Zyklus lyrischer Prosa ist, und auf den wunderbaren Titel Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund hört. Da mag sich die geneigte HörerInnen jetzt fragen, wie das geht, und wir steigen ganz am Anfang an. Du bist ein Transmann, richtig? Falsch? Und vor allen Dingen, was ist das überhaupt?
Georg, du hast eine sehr angenehme Sprechstimme.
Danke. Du hast, mit dem Moderator.
Nein.
Schlicht am Beantworten der Frage.
Das hätte funktioniert in Live-Situationen.
Das kann durchaus.
Nein, wirklich, du hast eine sehr angenehme Podcast-Stimme. Das ist auch nicht, wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass ihr euch für dieses Format entschieden habt. Also, Transmann, ja, ich kann mich mit dieser Bezeichnung zufrieden geben oder mich anfreunden. Transmann In meinem Fall bedeutet das, dass ich mich mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde, nicht identifizieren konnte und dass ich mich im Laufe meines Lebens entschieden habe, dieses Geschlecht anzupassen. Und in meinem Fall habe ich bestimmte medizinische Maßnahmen durchgeführt, stehen zur Auswahl Hormone beispielsweise und oder chirurgische Maßnahmen. Ich habe bis jetzt nur Hormone genommen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, die rechtliche Anerkennung auch anzustreben. Sprich, dass ich offiziell in meinem Pass und auf der Geburtsurkunde mit dem offiziellen männlichen Vornamen und mit dem offiziellen männlichen Geschlecht eingetragen werde. Diese Schritte sind geregelt und die sind nicht so leicht. Vor allem, dass ich die französische Staatsangehörigkeit habe, sodass ich auf das deutsche Gesetz nicht rekurrieren konnte. Ich habe das aber trotzdem.
Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, glaube ich, muss ich trotzdem noch mal nachfragen. Der erste Podcast, den hast du sozusagen auch angehört, da ging es mit Barbie Breakout darum, dass sie als Drag Queen sagte, dass sie non-binary oder gender non-conforming ist. Das ist ja doch etwas anderes als trans. Und du hast gesagt, dass dein physisches nicht zu deinem physischen Geschlecht passte. Und wenn man damit jetzt noch gar keine Berührung hat, wie äußert sich das? Wie kann man sich das vorstellen als wirklich Person, die gar keine queeren oder Transpersonen im Umfeld hat? Wie äußert sich das? Wann hast du das gemerkt, dass das nicht passt?
Das sind sehr schwierige Fragen, weil ich weiß nicht, ob das möglich ist, das als nachzuvollziehen, was das bedeuten kann. Ich denke, es ist vielleicht so, als wärest du nie von einem Hund gebissen worden und du würdest fragen, wie fühlt sich das an? Und das kann ich dir nicht beschreiben. Beziehungsweise ich kann dir das mit Worten beschreiben, aber ob das bei dir wirklich eine physische, somatische, ob das sich auswirkt, ob du das verstehen kannst, kann ich nicht. Und ich denke, dass ich das auch nicht möchte, das erklären zu müssen, weil ich denke, das ist genau das, was von uns erwartet wird, dass wir das nachvollziehbar aufbereiten und zwar sogar, dass wir dazu verpflichtet sind, dass wir vor einem Psychiater oder vor einer Psychiaterin das authentisch genug rüberbringen, sodass wir das Anrecht haben, beispielsweise mit Hormone anzufangen. Und weil ich, wie ich jetzt schon sagte, so schwierig ist, das zu vermitteln, dann sind wir dazu verdammt, auf gängige Narrative zu rekurrieren, wie zum Beispiel schon als ich 3 war, habe ich mit Fußball gespielt. Und ich habe gebetet, wenn ich nachts schlafen gegangen bin, dass ich aufwache als Junge. Und meinen Körper habe ich gehasst. Aber dieses Narrativ gilt nicht immer, also in meinem Fall gilt es nicht. Ich habe gern mit Puppen gespielt. Ich habe meinen Körper eigentlich relativ ignoriert und erst viel später verstanden habe, dass meine Thematik, ich würde es nicht mal als Problem benennen, dass meine Thematik nicht meine sexuelle Orientierung, sondern meine geschlechtliche Identität war. Also ich habe mich als lesbisch identifiziert, dass ich festgestellt habe, dass ich diese Geschlechterrollen und diese Normierungen nicht erfüllen kann, also mich nicht wirklich als heterosexuelle Frau identifizieren konnte. Und dann passte das Lesbischsein auch nicht.
Also ich finde es auch ganz wichtig, dass du das so deutlich formulierst, denn es ist tatsächlich diese Erwartungshaltung, immer etwas zu erklären. Wenn ich Transstudierende häufig in der Beratung habe, ist es auch immer so, dass sie dann über diesen Druck spüren, irgendwie sich erklären zu müssen, anstatt wir gewisse Dinge gegeben hinnehmen. Ich glaube, häufigste Kritik ist dann, man denkt sich irgendwas aus und heute fühlt man sich so, morgen so. Und das passt nicht in unsere Schubladen, die wir alle im Kopf haben, die vor allen Dingen Bürokratie mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass wir uns von diesen Schubladen vielleicht ein bisschen lösen müssen. Genau, du beschreibst in deinem Buch auch ganz am Anfang auch schon, den Termin bei deiner Psychiaterin, wo du den, wie du gerade schon auch sagst, diesen Trans-Lebenslauf irgendwie mitbringen musst. Da bist du gerade auch schon kurz drauf eingegangen. Was ist das? Also wenn man sich mit dem transsexuellen Gesetz oder den Anforderungen noch gar nicht auseinandergesetzt hat, was soll jetzt ein Trans-Lebenslauf sein? Das ist definitiv keine Aufschlüsselung deiner Publikation oder ähnlichem. Also vielleicht kannst du es kurz erklären, was es bedeutet.
Ja, das bedeutet, dass wir die Eckpunkte unserer Biografie darstellen, die uns dazu verleiten, zu denken, dass wir vielleicht trans sind.
Also umgekehrt müsste man dann irgendwie auch so einen Lebenslauf machen, die einen verleiten, zu denken, dass man vielleicht hetero, cis oder sonstiges ist. Und das meintest du mit, du musst dann sowas aufschreiben, wie dass du schon immer, als du klein warst, gedacht hast, du willst lieber in einem anderen Körper leben oder du willst typische Klischees, also Sportarten zum Beispiel des anderen Geschlechts machen und so weiter. Das musstest du dann da reinschreiben.
Ja,
oder wird erwartet, dass man das macht?
Es wird erwartet, aber ich muss sagen, dass wir in einer relative, also je nachdem, wo man wohnt, in Berlin ist es eine große Stadt, ziemlich avanciert in diesem Bereich, sodass wir nicht, also es ist auch möglich, transfreundliche TherapeutInnen zu finden, die sich dessen bewusst sind, dass dieses Narrativ nicht das einzige ist. Wenn wir später über mein Buch sprechen, eine Art Memoir oder autofiktionales Memoir. Ich finde interessant, die Entwicklung von Transgender-Memoiren zu beobachten. Also das erste Memoir, was sozusagen richtig Schlagzeilen gemacht hat, war in den 60er Jahren von Christiane Jorgensen. Und wenn wir uns die Entwicklung anschauen bis heute, ist es sehr stark sichtbar, die auch politische und die gesellschaftliche Entwicklung, die wir im Laufe von 50 Jahren gemacht haben, was diesen Diskurs über Transgender angeht.
Es wird gerne formuliert, dass das ja eine Modeerscheinung ist. Das Transsexuellengesetz ist in Deutschland in den 70er Jahren unter der sozialliberalen Koalition schon entstanden und galt damals natürlich auch als modern. Aber hast du einen ungefähren Überblick, wie viele Menschen in Deutschland trans sind, so ganz grob?
Es gibt Richtungen bzw. Statistiken, die offiziell geführt werden. Man spricht von zwischen 1% und 3 oder 4%, je nachdem, was für Merkmale berücksichtigt werden. Aber ich denke, was ich auch vorhin meinte, auch trans, der Begriff kann zum Teil als Umbrella-Term fungieren, also als Regenschirm.
So eine Art Oberbegriff, Sammelbegriff sozusagen für...
Richtig, ja. Sammelbegriff. Und als Sammelbegriff wären zum Teil Menschen, die sich als nicht binär verorten, auch unter trans berücksichtigt. Von daher ist wahrscheinlich, und oder die ein bisschen gender-nonkonform sind. Und da würde ich einschätzen, dass die Zahl noch größer ist, als das, was einfach in diesen Statistiken erscheint. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr als 5%, was relativ aber schon viel ist, finde ich.
Aber die gibt es schon immer und das ist keine Modeerscheinung der letzten Jahre oder Jahrzehnte.
Nein, man kann sogar sagen, guck mal, wenn wir uns auch die Literaturgeschichte anschauen oder die Filmgeschichte, in der ersten Literatur, zum Beispiel in den Metamorphosen von Ovid, werden schon Menschen durch eine Art Geschlechtsangleichung wechseln ihr Geschlecht. Also damals hat man eben das Wort Wechseln verwendet. Ja. Und auch Genderfluidität ist sehr eng mit der Filmgeschichte verbunden. Also im ersten Film, dass der den sogenannten dynamischen Schnitt verwendet, also ein Schnitt, der die Handlung vorantreibt, von 1913, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ist schon eine genderfluide Person zu sehen. Leider ist der Film rassistisch.
Okay.
Und leider ist diese genderfluide Person eine Witzfigur.
Aber es zeigt trotzdem, dass es das damals auch schon sichtbar gab in so einem Mediumfilm.
Ja.
Jerome, ich würde quasi von Ovid jetzt direkt zu Jerome C. Robinet kommen wollen. Dein viertes Werk, was im Jahr 2019 erschienen ist, unter eben dem Titel Mein Weg von einer weißen Frau zu einem Jungen mit Mann mit Migrationshintergrund, Du hast gerade schon gesagt, es ist, wie würdest du das Genre bezeichnen, autobiografische Fiktion? Also es hat autobiografische Elemente, aber es gibt auch fiktionale Elemente.
Genau. Ja, man kann von Autofiktion sprechen oder autobiografischer Roman oder Memoir, autofiktionales Memoir. Es gibt auch den Konzept, das Konzept von Non-Fiction Fiction.
Okay, bevor wir jetzt in die Vorlesung eintauchen, die wir ja explizit hier nicht wollen, wir wollen ja keine Konkurrenz zum Wissenschaftspodcast der Universität Leipzig sein, würde ich gerne ganz banal anfangen, sagen, wie kam es denn zu der Idee, dieses Buch zu schreiben?
Also im Grunde ist es so, als ich festgestellt habe, dass in bestimmten Kontexten ich nicht mehr als weiße Person gelesen werde und dass es eben zu den ganzen Überraschungen, die ich nicht erwartet hatte, was das Gender Passing angeht, also was es bedeutet, plötzlich als Mann behandelt zu werden, oder vermeintlich, dass es dazu kam, auch eben dieses nicht mehr als weiß behandelt zu werden, hatte ich den Eindruck, das habe ich noch nicht irgendwo, das kenne ich noch nicht, das habe ich noch nicht gelesen und das ist erzählenswert. Weil sonst hatte ich den Eindruck, dass eine Transgeschichte, dass es die schon gibt, sozusagen, dass das, was ich zu erzählen hatte, ich bereits gelesen hatte. Also ich finde, Thomas Page Mugby beispielsweise hat tolle Bücher über seine Transition geschrieben und ich hätte gedacht, ich kann nichts Neues dazu beitragen. Aber dieses, ja, das plötzlich migrantisiert zu werden, dachte ich, das müsste ich auch literarisch und soziologisch in den Blick nehmen.
Und dennoch ist es jetzt kein literarisch-soziologisches Fachwerk, sondern es ist ja ein Roman geworden, wie du ja selbst sagst. Du hast dann entschieden, okay, das könnte interessant sein, hast einfach angefangen zu schreiben. Wie lange hast du für das Buch selber gebraucht? Von der Idee bis, dass du dann quasi das Manuskript fertig hattest?
Ich würde sagen 6 Jahre. Ich habe immer wieder diese kurze Texte verfasst, die ich auch auf meinem Blog gestellt habe. Und die hatten eine gute Resonanz und ein paar Texte wurden im Tagesspiegel veröffentlicht. Und das war so ein Schneeballeffekt, dass es eine Literaturagentur aufmerksam geworden ist, die ich eh kontaktiert hatte, weil ich den Eindruck hatte, jetzt habe ich genug Material für ein längeres Projekt. Und dann wollte ich diesen dramaturgischen Bogen machen mit einer Liebesgeschichte. Ich hatte vor 3 Jahren war ich eingeladen im Literarischen Kolloquium Berlin. Vielleicht kennst du ein Literaturhaus am Wannsee.
Wunderschön. Sehr schön, ja.
Und es gab ein Festival über Homosexualitäten in der Literatur. Ich denke, 40 SchriftstellerInnen eingeladen. Und wir sollten alle ein Statement verfassen. Was bedeutet für uns Homosexualität in der Literatur aus unterschiedlichen Perspektiven? Und mein Statement war, ich wünsche mir eine Liebesgeschichte mit Transmenschen, die gut endet. Und das war für mich auch ein Aha-Effekt. Ich habe mir gedacht, dann schreibe sie. Ups, jetzt habe ich einen Spoiler gemacht.
Also,
nein, wir wissen nicht, wie diese Liebesgeschichte wird. Es ein Happy End?
Ich habe das Buch gelesen, ich weiß, wie es ausgeht. Aber die ZuhörerInnen haben es noch nicht gelesen, vermutlich, und sollten es unbedingt lesen. Aber nochmal zurück. Da ist Fiktion dabei, was du selbst gesagt hast. Und dennoch gibt es auch autobiografische Elemente. Du sprichst quasi, das Buch begleitet dich auf deinem vermeintlichen oder wahrscheinlichen Teil wahren Weg seit der Transition, eben die Mischung aus deinen Erfahrungen mit der fiktionalen Elementen. Wie war es für dich, diese ja doch sehr bewegenden Momente auch so offen aufzuschreiben? Auch wenn es Fiktion ist, weißt du genau, da steht dein Name drauf, dein Bild ist auf dem Cover. Es wird hundertprozentig so als deine Geschichte gelesen, egal was da Wahrheit und was Fiktion ist. Und du beschreibst den Termin bei der Psychiaterin, wie du dich da gefühlt hast. Du schreibst aber auch über Dates und die Frage, wie das jetzt mit dem Sex läuft und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr intim. Hast du dir da im Vorfeld auch Gedanken gemacht, ob du das wirklich so preisgeben möchtest von dir? Weil es wird ja am Ende tatsächlich mit dir in Verbindung gebracht.
Mhm. Ja, das wird auch zu Recht mit mir in Verbindung gebracht. Das ist in diesem Buch tatsächlich so, dass alles, was im öffentlichen Raum passiert, ist so ähnlich auch passiert. Also, und vielleicht die Tatsache, dass ich in einer mehr fremden Sprache schreibe, hat mir geholfen, eine gewisse Distanz zu haben zu diesem sehr privaten. Dass ich bestimmte Dinge, die in meiner ersten Sprache, in meiner Muttersprache, die sehr mit Emotionen aufgeladen sind, die psychologisch irgendwie was bewegen. Für mich ist es im Deutschen neutral. Beispielsweise das Wort Vater oder Mutter. Es ist für mich wie Pflanze. Also, ich kann das kognitiv verstehen, ich weiß, was das bedeutet. Aber das löst nicht bei mir irgendwie Gefühle aus, von Sehnsucht, von Traurigkeit und oder von Glück, sondern ja. Und ich denke, dass es so diese Distanz hat, war eine gute Begleiterin für dieses Buch, um auch intime Dinge anzusprechen, ohne den Eindruck zu haben, dass ich die preisgebe.
Und wirst du aber sozusagen auch, ich meine, du bist Dozent an einer Hochschule und nun könnten deine Studierenden im Zweifelsfall von diesen intimen Sachen lesen. Wirst du im Alltag darauf angesprochen und wenn ja, wie geht's dir dann damit? Weil ja, es sind intime Sachen. Es geht tatsächlich auch um Gefühle, aber auch um ganz praktische Dinge, wie das beim wann sagst du beim Dating, dass du trans bist und so weiter.
Ja, ich werde zum Teil von Studierenden darauf angesprochen und meine Erfahrung bis jetzt ist, dass es eher eine Unterstützung ist als ein Hindernis. Also das eröffnet immer Räume, um über Normierungen zu sprechen, über Identitäten, über gesellschaftliche Strukturen, über Machtverhältnisse und über auch sich selbst sein und sich selbst sein dürfen. Und ich unterrichte kreatives Schreiben. Und dabei ist es enorm wichtig, ein Stück weit auch sich die Freiheit zu nehmen, sich von den Normen zu verabschieden, auch von den Sprachnormen. Und bis jetzt, ich arbeite auch mit Storytelling. Ich denke, Storytelling ist ein sehr wichtiger Motor für Veränderung. Und wenn ich von meiner Erfahrung spreche, wie ich als Teenie ein Jahr lang nicht gesprochen habe, weil ich den Eindruck hatte, mich versteht sowieso keiner. Also egal, was ich sage, werde ich missverstanden. Bis ich verstanden habe, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich missverstanden werde, wenn ich nicht spreche, als wenn ich das tue. Und oder wenn ich schreibe, ist dann die Wahrscheinlichkeit noch größer, weil ich die Zeit habe, das genauso auszudrücken, wie ich denke, dass es vielleicht rezipiert werden könnte. Und diese persönliche Erfahrung bringt die Studierenden eher dazu, etwas zu lernen, also zu verstehen und dann zu lernen, als wenn ich das vielleicht aus einer neutralen, sachlichen Perspektive sagen würde, Schreiben ist wichtig, weil da werden Welten eröffnet.
Als Bücherfan und Vielleser kann ich das durchaus bestätigen, dass beim Lesen, nachdem du geschrieben hast, auch Welten eröffnet werden. Ich würde gerne noch wissen, wie die Reaktionen waren auf das Buch, aber vielleicht auch getrennt zum einen bei deinen FreundInnen, wie die das wahrgenommen haben, nachdem sie das Buch gelesen haben. Ich denke mal, sie haben es gelesen. Und dann vielleicht auch die allgemeine, breitere Öffentlichkeit. Mich interessiert vor allen Dingen auch der FreundInnenkreis, weil du in der einen Szene diese, wie ich finde, sehr berührende Szene mit dem selbstgebastelten Baum beschreibst, wo deine FreundInnen ihre Sorgen, Nöte, Wünsche mitteilen konnten. Und deshalb würde mich interessieren, wie haben sie denn das Buch wahrgenommen, indem sie sich vermutlich mit anderem Namen, aber auch irgendwo wiederfinden? Und dann, wie es die Öffentlichkeit wahrgenommen hat und wie die Reaktionen waren?
Meine FreundInnenkreis haben, das Gute ist, was ich vorhin meinte, im öffentlichen Raum ist alles so oder ähnlich passiert. Im privaten Leben habe ich vieles nicht verändert oder doch schon verändert, indem ich bestimmte Figuren, also mehrere, in eine zusammengefügt habe. Manchmal also aus pragmatischen Gründen, wir wollen nicht Figuren einführen, die vielleicht nur einmal auftauchen im Buch. Es ist manchmal besser, eine Figur zu haben, die immer wieder auftaucht und die bestimmte Dinge trägt, also die eine Funktionsträgerin ist. Das heißt, zum Teil haben sich einige wiedergefunden, aber waren unsicher, ob sie gemeint werden. Und einige haben bestimmte Dinge durch das Buch erfahren. Also beispielsweise die Freundin, die mich ich erzähle eine Szene, wo ich auf der Hochzeit meines Ex-Partners bin und ich möchte mich alleine da antanzen und bitte eine Freundin, mich zu begleiten. Und diese Freundin ist so nett, dass sie die Idee hat, für das Brautpaar ein Geschenk zu machen. Und zwar, sie verschwindet den ganzen Abend, nimmt auf, was die einzelnen Gäste für Wünsche für das Brautpaar haben. Sprich, ich sehe sie nicht den ganzen Abend, bin also doch alleine da. Und das habe ich zu der Zeit nicht geschafft, ihr zu kommunizieren, dass ich mich ein bisschen im Stich gelassen gefühlt hatte. Und dass es mir unangenehm war, dort alleine zu sein. Und sie hat durch das Buch erfahren, sie hat sie dann da sein. Und sie meinte, es tut ihr leid, dass sie das nicht kapiert hatte. Also sind sozusagen Gespräche entstanden, die ohne das Buch eben einfach so als unwichtig abgetan werden wollen. Sonst im größeren Umfeld, sprich Menschen, die mich nicht kennen und oder die mediale Rezeption, fand ich sie sehr breit und differenziert. Also sozusagen von Printmedien über Rundfunk bis hin zu TV und auch im Printbereich, also von der BZ, also Ableger von der Bild-Zeitung bis also über Spiegel Online bis hin zu Zeit, haben die meisten, und ich war da ein bisschen überrascht, ziemlich respektvoll und angemessen darüber berichtet. Sogar die BZ.
Das ist die Berliner Zeitung, richtig?
Die BZ, es gibt die Berliner Zeitung, das ist eine Tageszeitung, die noch seriös ist.
Ach so, okay.
Und die BZ, das ist ein Boulevardblatt.
Ah, okay.
Wie die Bild-Zeitung, aber für Berlin.
Verstehe.
Und ich war ein bisschen überrascht, auch weil mein nächstes Buch wird um die mediale Darstellung von Transmenschen gehen, beziehungsweise was eine Hetze verursachen kann. Und ich dachte, ich kann meine Erfahrung jetzt mit der Presse benutzen, aber sie waren zu nett.
Okay, das habe ich so noch nie gehört, dass man sich die zu nette Presse ärgert.
Aber nein, okay, Entschuldigung. Ich neige dazu, mich auf das Positive zu konzentrieren. Und jetzt mache ich das wieder, dass ich ausblende, was schief lief.
Verstehe, aber es ist ja trotzdem schön, wenn zumindest das mediale Echo einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Ich würde zum Abschluss dieses Blogs noch fragen wollen, was können denn weiße, heterosexuelle Cis-Männer sozusagen beim Lesen deines Buches lernen? Warum sollten sie das unbedingt lesen?
Weiße, cis-heterosexuelle Männer könnten aus dem Buch lernen, dass sie auch vielleicht selbst unterdrückt sind vom Patriarchat und dass sie daran zu gewinnen hätten, sich ein Stück Freiheit sich zurückzugewinnen, also solche Statements, dass sie sich die Freiheit erlauben sollten, könnten, vielleicht merken sie das durch die Lektüre dieses Buches, die Geschlechternormen, unter denen sie auch leiden, sich davon zu lösen oder damit spielerisch damit umzugehen.
Na, wenn das kein Appell ist, in jedem Fall das Buch sich mal anzuschauen. Und ich sag mal so, wer Geschlechternormen und Rollen zu schreiben und Rollenverhalten, wer sagt, sowas gibt's nicht, dem empfehle ich die Szene, wo du am Baggersee oder am Badestrand liegst und dort ein bisschen berichtest, wie sich die Männer, in Anführungszeichen, so gerne am Strand gemeinsam verhalten. Gut, vielen Dank erstmal bis hierhin. Damit kommen wir auch schon zur ersten von zwei wunderbaren Kategorien unseres Podcasts Traditionell Unkonventionell, nämlich zur Studie des Monats.
Vorsicht sein. Die Studie Tier des Monats.
Hey, hey, willkommen zur Studie des Monats November. Wer kennt nicht das allabendliche Vorleseritual der Eltern, wenn sie mit den vielen fantastischen Worten die Abenteuer der liebgewonnenen KindheitsheldInnen beschreiben und dich so in die verzaubernde Welt der Träume entlassen? Ganz ehrlich, leider kennen das viel zu wenig Kinder. Das haben sich auch die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung Die Zeit und die Deutsche Bahn Stiftung gedacht und führen deshalb jedes Jahr eine Studie zu wechselnden Themen rund um das Vorlesen in Deutschland durch. Das Endprodukt heißt Vorlesestudie. Die Vorlesestudie 2020 hat versucht, Antworten auf die Frage zu finden, warum Eltern ihren Kindern eigentlich so wenig oder gar nicht vorlesen. Gefragt wurden 528 Mütter und Väter, die Kinder zwischen einem Jahr und 6 Jahren haben und sich selbst als eher Vorlesemuffel bezeichnen würden. Immerhin gaben über 70% der Befragten an, dass sie wüssten, was sie den Kindern vorlesen könnten. Und auch, dass sie durchaus Bücher haben, die kindertauglich sind. Kleiner Fakt nebenbei, weit über die Hälfte der Befragten haben maximal 10 Kinderbücher zu Hause. Aber wenn die Eltern wissen, was sie ihren Kindern vorlesen können und auch Bücher zu Hause haben, warum lesen sie ihnen da nichts vor? Hier kommen wir nämlich der Sache etwas näher. Laut Vorlesestudie 2020 sehen sich viele Eltern gar nicht in der Verantwortung, ihren Kindern vorzulesen oder haben keine Zeit und Energie, das zu tun. Tatsächlich macht Vorlesen vielen Eltern gar keinen Spaß. Und außerdem sehen 73% der Eltern gar keinen Mehrwert im Vorlesen. Was aber Eltern oft vielleicht nicht bewusst ist, Kinder profitieren nachweislich vom regelmäßigen Vorlesen. Es ist einerseits natürlich eine wichtige Voraussetzung für den Zugang zu guter Bildung. Wird dir oft vorgelesen, erweiterst du deinen Wortschatz, hast beim Lesenlernen in der Schule kaum Schwierigkeiten, mehr Spaß am Selbstlesen und im Umgang mit Texten. Darüber hinaus fördert es aber auch deine sozialen Kompetenzen. So sind Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wurde, häufiger bemüht, andere in die Gemeinschaft zu integrieren und auch offener gegenüber Diversity-Themen. Nicht zuletzt entwickeln sich oft über die Geschichten hinaus gemeinsame Gespräche über alltägliche Themen, die das Kind beschäftigen. Und wie ihr es vielleicht bei mir gehört habt, kann Vorlesen eigentlich doch ganz erfreulich sein. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Studie des Monats.
Die Studie des Monats.
Die Studie des Monats, eingesprochen von der wunderbaren Hanna Ludwig aus dem Team des Gleichstellungsbüros der Universität Leipzig. Ja, ich kenne die Studie immer nicht, sondern ich bin auch genau überrascht wie unsere Gäste, was das Redaktionsteam sich da so Wunderbares raussucht. Die eben gehörte Studie verleitet mich natürlich zuallererst zu der Frage, Jerome, wurde dir denn vorgelesen als Kind und hattet ihr mehr als 10 Kinderbücher zu Hause?
Mir wurde nicht vorgelesen, also mir und meinen Geschwistern nicht, aber wir hatten Schallplatten. Ah. Das waren die heutigen Hörbücher sozusagen. Diese riesigen Schallplatten, die so, wie heißt das, wenn dieser Schallplatte das Geräusch macht? Grésier. Ja. Also die Nadel macht so ein bestimmtes Geräusch, was typisch ist für Schallplatten. Ja. Und das liebte ich. Da, was dann kommt, ja. Das Grisseln, genau. Und dazu war immer ein Buch dabei, mit einer kleinen Glocke, wenn wir durchblättern sollten. Oder umblättern.
Ah, okay. Also sozusagen ein Bilderbuch oder auch ein Textbuch?
Genau, das war ein Bilderbuch. Also das waren Illustrationen, die den gesprochenen Text begleitet haben. Ich denke aber, der Schrifttext war auch da abgedruckt, nur dass ich nicht lesen konnte. Und die Glocke war eine Art, wie für eine Klavierspielerin, die Seitenumblätterin, mich daran erinnert. Bling, bling, jetzt Seite umblätter. Und du?
Tatsächlich kann ich mich nicht dran. Meine Großmütter haben mir vorgelesen, definitiv. Wir hatten typische DDR-Kinderbücher, die aus heutiger Perspektive wahrscheinlich sehr heteronormativ sind und sehr gruselig. Also auch Wilhelm Busch und so ein Quatsch. Das ist so was, was man früher vorgelesen hat. Aber ich habe relativ früh dann auch selber zu den Büchern gegriffen und dann sehr viel gelesen tatsächlich. Aber die Studie sagt ja sozusagen, ist ja ein Appell, Kindern vorzulesen, damit diese auch diversitätssensibler werden beziehungsweise offener. Wobei ich mich dann immer frage, ob es da nicht sinnvoll ist, auch den Appell damit zu verbinden, dass es auch heute wahnsinnig tolle Kinderbücher gibt, die eben die Vielfalt der Familienform auch widerspiegeln und nicht eben immer nur dieses Mama-Papa-Zwei-Kinder-Ding sein müssen. Mhm. Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, ein Kinderbuch zu schreiben?
Ich dachte, immer wieder habe ich irgendwann gefragt, ja, hast du schon immer gedacht, Kinder zu haben? Hattet ihr mehr als 10 Kinder? Nee. Hattet ihr mehr als 10 Kinderbücher und da schon mal überlegt, Kinderbücher zu schreiben? Siehst du?
Immer mal was Neues bei Tradition.
Also wir hatten weniger als 10 Kinderbücher und ich habe schon darüber nachgedacht, Kinderbücher zu schreiben. Aber ich finde, ich habe zu wenig Kinder und Jugendliche in meinem Leben, dass ich wissen kann, was sie gerade interessiert, beziehungsweise dieses Format ist auch ein sehr spezielles. Ich denke, von 0 bis 1 ist eine bestimmte Schriftzeichenzahl und von 1 bis 2 noch was anderes und von 2 bis 3, also was die in der Lage sind aufzunehmen. Und ich kenne mich nicht genug aus. Ja, mir ist die Welt der Kinder zu fremd.
Für uns war oder ist eine der schönsten Veranstaltungen, wenn wir nicht gerade durch Corona keine Veranstaltung haben, dass wir regelmäßig Kindergarten-Kita-Kinder aus Leipziger Kitas in die Universität einladen und denen tatsächlich vorlesen. Und es ist so, dass wir immer einen Gast aus der Universität haben, unsere Rektorin oder unsere Kanzlerin oder die Leiterin der Universitätsbibliothek. Die bringen immer ein Buch mit, was sie vorlesen für die Kita-Kinder. Dann kriegen die auch eine Führung durch die Universitätsbibliothek, was ja super spannend ist für die Kleinen. Und ich lese auch immer ein Buch vor und das ist dann immer ein queeres Kinderbuch.
Das ist schön.
Ja, die Reaktionen sind auch wahnsinnig toll und das bestätigt auch das, was in der Studie auch gesagt wird. Kinder hören sehr, sehr genau hin, was man ihnen erzählt. Und wenn beispielsweise Zwei Papas für Tangos vorgelesen wird oder auch andere Bücher, wo dann ganz klar signalisiert, es gibt auch noch andere Familienkonstellationen, ist völlig okay, dass man dort Verständnis erntet. Und das sind ganz tolle Veranstaltungen. Und so können wir als Universität auch so ein bisschen Input in die Gesellschaft geben. Und das wird immer super gern angenommen. Wir laden immer 3, 4 Kitas dann ein an so einem Vorlesetag. Und dann hat man mit den ganz Kleinen schon Diskussionen über Diversity, aber dann anhand von Kinderbüchern. Und es gibt ja auch wahnsinnig tolle queere Kinderbücher.
Wunderschön, das ist sehr schön. Das erinnert mich an ein Projekt, wo Drag Queens für Kinder vorlesen. Hast du davon gehört?
Das gibt's leider in Leipzig noch nicht, aber das wäre definitiv eines der nächsten Projekte fürs Gleichstellungsbüro der
Universität. Das funktioniert sehr gut, soweit ich gehört habe bis jetzt. Passiert in Bibliotheken und Olivia Jones ist auch eine Drag Queen, die auch Kinderbücher, Jugendbücher verfasst hat, liest zum Teil vor. Ich denke, eine Freundin von mir, Kay, liest auch damit vor. Aber es ist ein tolles Format und ich denke, das wird von den Kindern sehr gerne angenommen. Also das ist auch
anderes Wissen. Also ich finde, wir sollten das unbedingt mal angehen. Wir bräuchten noch einige mehr Leipziger Drag Queens. Da sind wir, das haben wir mit Barbie schon besprochen, in Leipzig leider nicht so reich gesegnet wie ihr in Berlin. Aber das kriegen wir hin. Aber weg von der Studie des Monats und weg von Büchern. Du hast selber gesagt, Digitalisierung, neue Medien sind natürlich für Kinder, für Jugendliche sehr, sehr wichtig. Ich oute mich jetzt. Ich bin großer Star Trek-Fan. Und es ist so, dass bei der aktuellen, der dritten Staffel von Star Trek Discovery relativ präsent durch die Medien ging, dass dort erstmalig im Star Trek-Universum eine nicht-binäre und ein Trans-Charakter in der Staffel auftauchten. Und das war tatsächlich bei den queeren Medien relativ präsent. Die Produktionsfirma hat gesagt, man würde damit endlich dem Diversity-Ansinnen des Serienschöpfers Gene Roddenberry entsprechen, indem man auch nicht-binäre und Trans-Charaktere aufnimmt und die dort eine zentrale Rolle spielen lässt. Bis jetzt wird das Ganze gar nicht so thematisiert, was ich sehr schön finde, sondern es wird als völlig natürlich und normal dargestellt. Ich frage mich dann aber, wenn das so eine große Meldung wert ist, ja, wenn es überall wieder rumgeht, dann scheint es ja mit der Repräsentation von trans- und nicht-binären Personen in Film und Fernsehen nicht so weit gekommen zu sein. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie du das beurteilst. Sind wir da auf einem guten Weg oder wie ist der Status quo, was die Repräsentation gerade in Film und Fernsehen angeht, von trans- und nicht-binären Personen?
Wir sind auf einem guten Weg. Siehst du, ich kann mich auch kurz fassen. Wir sind zu... Also, wenn früher sozusagen die Archetypen von Transrollen fielen, sich auf ungefähr vier Stereotypen begrenzt haben. Das war meistens entweder der leidgeplagte, einsame Freak. Also wenn, vielleicht kennst du Transamerica und oder so Edwidge and the Angry Itch. Also meistens sind trans Menschen, die leiden. Oder die lustig sind und überdreht, wie Priscilla, Königin der Wüste. Oder das sind trans Menschen, die sterben. Entweder durch Suizid oder weil sie ermordet werden. Oder es sind selbst Serienkiller, zum Beispiel Psycho oder der Le Silence des Agneaux, das Schweigen der Lämmer. Ich denke, so heißt das auf Deutsch. Das sind Serienkiller-Transfrau. So, das war sozusagen die vier Archetypen. Vor 15 Jahren, 10 Jahren gab es kaum andere Rollen. Und mittlerweile gibt es auch wahrscheinlich auch durch community-based Arbeiten differenziertere Darstellungen. Also du siehst zum Beispiel bei Pose die Serie um die Vogue und Club Culture in New York. Also in, 70er,
Pose 80er, ist eine Netflix-Serie, genau. Die man dort sehen kann. Und da ja, geht es um die New Yorker Ballroom- und Voguing-Szene, ne?
Genau. Oder Her Story, ist auch eine Webserie über das Liebesleben von Transfrauen, aber von Transfrauen gespielt und von Transfrauen produziert und gefilmt. Also die Filmemacherinnen sind selbst trans. Das heißt, ich denke, dass diese Komplexität wird auch dadurch gerecht, dass es nicht nur auch die Darstellung, sondern auch auf allen Ebenen der Produktion des Machens. Die Perspektive ist eine andere, wenn das eine, ich mag das Wort betroffene Perspektive nicht, wenn das aus einer Trans-Perspektive kommt, als aus einer externen Perspektive, die versucht, die Realität von Trans-Menschen sichtbar zu machen.
Aber trotzdem ist das, glaube ich, ein Unterschied, wenn man so eine Webserie hat wie Her Story, die aus, ja, vielleicht können wir uns auf Expertinnen sozusagen in eigener Sache mehr oder weniger einigen, wenn man nicht von Betroffenen, das ist immer so defizitär, spricht, was wahrscheinlich einfach für viel weniger Personen wahrgenommen wird als so eine High-Class-Produktionsserie wie Pose, die bei Netflix gehypt wird, oder auch Star Trek tatsächlich, wo du natürlich noch einen ganz anderen Zugang hast zu einer Community, die damit vermeintlich, ich sage mal vermeintlich, weil ich glaube, man hat immer Berührung zu queeren Themen und Menschen, sozusagen, dass man dort dieses Thema setzt, dann eröffnet sich da noch eine andere Zielgruppe und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass in diesen Mainstream-Filmen und Serien das Thema auch gesetzt wird. Wie stehst du zu der Kritik, dass diese Rollen dann häufig von nicht Transpersonen oder nicht oder binären Personen oder nicht homosexuellen Personen wahrgenommen werden? Da gibt es ja auch die Kritik, dass man da lieber Trans-SchauspielerInnen nehmen soll, beziehungsweise also die das authentisch wiedergeben können.
Ja, ich wollte auch kurz noch ergänzen, es gibt auch weitere Mainstream-Produktionen, wo Transfrauen auch angemessen dargestellt werden. Von Sense8 beispielsweise, von den Wachowski-Schwestern, die natürlich auch viel durch ihre eigene Biografie viel dazu beitragen, dass das Thema auch in Hollywood angemessen dargestellt wird. Und auch die Tatsache, dass die Matrix-Trilogie heute als Trans-Geschichte sich entpuppt hat, ist auch eine gute Geschichte. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Star Trek nicht aus. Aber ich höre auch immer wieder von Menschen, die Computerspielen spielen. Da gibt es auch immer wieder die Rede davon, dass da Trans-Charakter eine zentrale Rolle spielen soll. Und da ist natürlich auch unwichtig, wer das spielt, weil das ist alles computeranimiert. Und ja, Vermarktung und Geld spielt eine große Rolle, warum wer welche Rolle spielt. Ich wäre generell dafür, eine größere Sichtbarkeit für Trans-SchauspielerInnen zu geben, indem sie die Möglichkeit bekommen, für Trans-Rollen gecastet zu werden. Das ist manchmal oder oft das Problem, dass sie nicht einmal gecastet werden, weil die Produktion wie große Namen, sie möchten Geld machen. Das ist aus marktwirtschaftlichen Strategien, dass irgendwie Cis-SchauspielerInnen, die schon bekannt sind, eher gewählt werden für eine Rolle. Aber da sehe ich auch das Problem, dass dadurch wird dieses Bild von Transmenschen als, also zum Beispiel Transfrauen sind Männer in Frauenkleider. Und das wird zementiert durch die Darstellung von cis-männlichen SchauspielerInnen, die sich tatsächlich einfach nur schminken und ein Kleid tragen, als wenn das Transfrauen wären, die Rollen spielen. Und die strukturelle Abwesenheit von Trans-SchauspielerInnen zeigt auch eben so ein Herrschaftsverhältnis. Ne? Also wer hat die Connection und wer wird für was in Frage kommen.
Nun sind wir ja aber als GleichstellungsakteurInnen auch immer die Beauftragten für die Utopien. Ja, das verbindet mich wahrscheinlich mit Star Trek, die Utopie einer besseren Welt. Wenn du mal sozusagen, wenn ich dich einladen dürfte, utopisch zu sein, in welcher deutschen vielleicht Serie oder Film wäre es ganz toll, so eine Trans-Rolle dann natürlich auch authentisch gespielt von einer Trans-Schauspielerin zu haben? Ist es die Tatort-Kommissarin oder ist es die Samstagabendshow oder weiß ich nicht, Sportkommentatorin? Was braucht es? Was würdest du dir wünschen? Wo braucht es ganz klar mehr Trans-Sichtbarkeit?
Überall! Und in der Tatort nicht nur als Leiche. Nicht nur als Prostituierte, die umgebracht worden ist.
Ja, das stimmt. Da gibt es ja auch tolle Studien dazu, wie die Leichen im Prinzip dargestellt werden, wenn sie junge, schöne Frauen sind und dann ältere oder so. Ja, genau.
Genau, ich finde vielleicht, okay, dann würde ich sagen, wie heißt das, diese nicht Lady Kracher von Martina Hill. Sie macht so ein, das ist Comedy. Ich finde, die Comedy-Frauen sind so super, auch Caroline Kebekus und so. Sie sollten mit größerer Selbstverständlichkeit irgendwie Trans-Themen ansprechen bzw. sichtbar machen und auch Trans-KünstlerInnen irgendwie auch sichtbar machen, indem sie sie einladen. Es gibt auch Trans-Komedien, würde ich sagen. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel Poetry Slam machen. Und dadurch, dass Poetry Slam sehr viel mit Humor funktioniert, dann gibt es durchaus Transmenschen, die lustig sind.
Soll es geben, habe ich auch schon von gehört. Ja. Jerome, wir nähern uns dem Höhepunkt von vielen sozusagen Höhepunkten, die wir heute schon hatten. Und zwar gibt es die zweite Kategorie, ich hatte es ja schon angekündigt in unserem Podcast, ist die Überraschungskategorie. Das ist die Kategorie, wo ich auch wieder nicht weiß, was sich dieses verrückte Team ausgedacht hat. Und ich werde es jetzt live vor laufender Kamera erfahren und mit dir dann darüber, ich hoffe, nur sprechen müssen. Und für die ZuhörerInnen, ich habe einen wunderschönen, handgebastelten, aufwendig designten Umschlag von unserem Podcast-Produzenten Jan, wo man sieht die Surprise-Kategorie oder die Surprise-Cat. Und das ist auch eine Miezekatze, speziell für unseren heutigen Gast, für Jerome drauf.
Merci, Jan.
Ja, und ich... okay, das ist eine klassische Was-wäre-wenn-Fragerunde.
Ja.
Und ich lasse dir natürlich immer den Vortritt, damit ich mir die Antwort überlegen kann. Was wäre, wenn Geschlecht auf unserem Planeten keine Rolle mehr spielen würde?
Dann könnten vielleicht Meerschweinchen einen Löffel als Rutschbahn verwenden.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Naja, weil dann das würde alles freien Lauf alle Möglichkeiten eröffnen.
Ich finde, du hast das so perfekt zusammengefasst, das kann man einfach nicht mehr kommentieren. Und von daher gehen wir direkt zur nächsten Frage über. Was wäre, wenn du eine Trans-Vorkämpferin deiner Wahl treffen könntest? Wer wäre das und was würdet ihr machen?
Oh, das wäre Leslie Feinberg. Leslie Feinberg hat das Buch Stone Butch Blues geschrieben, das mich enorm geprägt hat, sehr berührt und auch eigentlich fast sogar inspiriert hat, selbst zu schreiben. In dem Buch beschreibt Leslie Feinberg die New Yorker Verhältnisse für queere Menschen aus den 50er, 60er, 70er, 80er, so ein bisschen diese Bandbreite. Auch mit Klassenverhältnissen und auch diese Butch-Farm-Verhältnisse, die auch nicht immer gut angesehen waren, auch innerhalb von lesbischen Schwulen zusammenhängen damals. Und auch ihre seine eigene Transition, die auch auf starke Ablehnung stieß. Also Leslie Feinberg ist leider schon verstorben, aber ich würde sehr, sehr gerne Leslie Feinberg kennenlernen. Und was würde ich mit Leslie Feinberg machen wollen? Ich würde das tun, worauf Leslie Feinberg Lust hätte.
Aber ich sage jetzt nicht so was wie über Literatur diskutieren. Also du musst ja auch mal nicht so, du musst was Schönes machen. Geh doch wenigstens auf deiner Alpenlandschaft spazieren.
Okay.
Oder in der Kneipe oder sowas.
Okay, dann würde ich mit Leslie Feinberg Fallschirm springen.
Wow.
Ja.
Soll ein romantisches Date sein, weil Prince Charming der ersten Staffel hat genau dieses Date dafür gesorgt, dass sich Lars und Nicolas einander verliebt haben. Also das Fallschirmspringen, aber kann auf jeden Fall der Anfang von was ganz Großem sein. Und die letzte Frage an Jérôme C. Robinet ist, was wäre, wenn dir die Literatur als Ausdrucksmedium nicht mehr zur Verfügung stünde? Welchem Medium würdest du dich dann bedienen?
Musik. Definitiv ohne Überlegen Musik.
Was würdest du machen? Würdest du Chansons singen? Würdest du Klavier spielen oder Instrument spielen? Oder?
Ich würde Klavier spielen und singen.
Kannst du beides?
Figurtour, dass ich im ersten Lockdown mit dem Klavier angefangen habe. Ich habe diese Zeit genutzt, um ein Instrument zu lernen. Es macht so viel Spaß. Ich bin so glücklich. Ich habe den Eindruck, ich kann schon die drei Bewegungen von der Mondscheinsonata perfekt.
Ich hoffe, du hast ein E-Piano für deine NachbarInnen, das ist auch schön runtergeregelt.
Ja. Ich habe ein E-Piano, aber das ist wirklich sehr, sehr schön, diese Nichtlinearität von Strukturen, die da, also diese Noten, die da in der Luft hängen, die mich umgeben und die gleichzeitig gespielt werden können. Als würde ich mehrere Buchstaben gleichzeitig sprechen können und die eine Melodie ergeben. Das ist großartig.
Also das war jetzt wahnsinnig poetisch. Man merkt, die Literatur als Ausdrucksmedium ist sozusagen dir ganz inne. Du kannst gar nicht ohne das, aber das war sehr ein sehr poetischer Ausdruck für dieses wunderbare Medium Musik, was du wählen würdest. Bei mir ist es relativ einfach. Die Literatur als Ausdrucksmedium steht mir sowieso nie zur Verfügung. Ich werde, glaube ich, keine Romane oder Texte schreiben, maximal Tätigkeitsberichte oder Reden, wie das in unserem Genre übrig ist. Ich würde mich dann einfach eines Podcasts bedienen und den machen wir ja hier mit traditionell unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Das war unsere Überraschungskategorie. Vielen, vielen Dank an das Redaktionsteam dafür. Es war wie immer schön und überraschend, was das Team sich so kreativ ausdenkt. Wenigstens musste ich mit dir nicht ins Sommerhaus der Stars oder das Dschungelcamp, wie es beim letzten Mal der Fall war. Lieber Jérôme, wir sind leider schon am Ende unserer zweiten Folge von Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Unsere gute Stunde ist jetzt leider schon vorbei. Es bleibt an dieser Stelle mich bei den ZuhörerInnen und ZuschauerInnen zu bedanken und jetzt aber die Aufforderung zu formulieren, dass das nicht umsonst war, was ihr jetzt in den letzten Minuten gehört habt, sondern ihr müsst dafür bitte uns bei Instagram und bei YouTube folgen, @traditionell-unkonventionell. Ihr abonniert uns bitte überall dort, wo es Podcasts gibt und wir nehmen auch wahnsinnig gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts. Nicht 4, nicht 3, nicht 2 und schon gar nicht 1, sondern ausdrücklich nur 5 Sterne bei Apple Podcasts. Ich bedanke mich natürlich wahnsinnig beim Redaktionsteam des Gleichstellungsbüros, bei unserer Voice of the Study of the Month, Hannah, beim Produzenten des Ganzen, bei Jan, beim Universitätsarchiv, unseren KooperationspartnerInnen und natürlich bei dir, lieber Jérôme. Vielen, vielen Dank für diese tolle zweite Folge, für das tolle Gespräch. Und die Einladung steht, wenn dieser ganze Corona-Mist irgendwann vorbei sein sollte, komm unbedingt nach Leipzig, hier bei uns ins Gleichstellungsbüro der Universität Leipzig.
Sehr, sehr gerne. Sag mir anfangen, welche Farbe du deine Berliner Luft haben möchtest.
Und ich bringe du es weißt, wie vorbei. Es ist, immer lila und
immer lila und glitzer. Und glitzer.
Richtig,
ganz und einfach. Danke auch an euch, an dir, Georg. Dir oder an dich?
An dich.
An dich, siehst du? Solche.
Aber kreatives Nutzen der Sprache, es ist völlig okay.
Künstlerische Freiheit. An dir und an Jan und an Milan für die Orga und das ganze Team. Danke für die schöne Atmosphäre.
Das gebe ich gerne weiter. Wir trinken jetzt noch eine glitzerfreie Luft auf dich, unsere erfolgreiche zweite Folge. Ich bedanke mich beim wunderbaren Jérôme C. Robinet. Ich sage, kauft euch sein Buch von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund und natürlich auch die anderen drei Bücher, deren Titel ich jetzt nicht aufgeschrieben habe oder drei Publikationen. Folgt mir bei wahrscheinlich Facebook, Instagram, wo auch immer man dich finden kann. Lasst ganz viele Likes, Herzen und Sonstiges da. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und Zusehen und wünsche noch einen schönen Tag. Danke, tschüss und bis bald. So.
So.
Ach so.
Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.